NDR Info. Echo des Tages.
Mit Peter Mücke am Mikrofon einen schönen guten Abend. In der kommenden halben Stunde berichten wir unter anderem über neue Zahlen aus der Flüchtlingskrise, über ein Jahr russisches Engagement im syrischen Bürgerkrieg, über eine Ethikkommission zum automatisierten Fahren und zwei deutsche Banken in der Krise. Am kommenden Montag ist Feiertag, der Tag der deutschen Einheit. Die zentralen Feierlichkeiten sind in diesem Jahr in Dresden geplant. Doch vor dem Feiern kommt die Bestandsaufnahme und die fällt 26 Jahre nach der Wiedervereinigung gar nicht mal so positiv aus. Heute hat sich der Deutsche Bundestag mit dem Bericht zum Stand der deutschen Einheit beschäftigt. Jörg Seiselberg berichtet aus Berlin.
Nein, klein beigeben wollte ihresgleichen nicht. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung verteidigte ihre Entscheidung, den Bericht zur deutschen Einheit diesmal auch dem Problem des wachsenden Rechtsextremismus und der Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland zu widmen. Denn, so fragte die SPD-Politikerin,
sollen wir das ignorieren? Sollen wir darüber hinweggehen in der Hoffnung, dass sich das alles irgendwie von selbst erledigt? Sollen wir darüber schweigen?
Die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten in Ostdeutschland sei erschreckend gestiegen und liege deutlich über den Vergleichszahlen im Westen. Es sei beschämend zugleich, wenn Flüchtlingsunterkünfte angegriffen und Menschen anderer Hautfarbe durch die Straßen gejagt würden.
Diese Vorkommnisse haben auch weltweit für Aufmerksamkeit und Entsetzen gesorgt. Wenn das kein Grund ist, Alarm zu schlagen, wann soll man das bitte schön denn eigentlich tun?
Die Mehrheit der Menschen im Osten, betonte Gleike, die selbst in Thüringen wohnt, sei nicht ausländerfeindlich. Diese schweigende Mehrheit aber müsse sich endlich lauter zu Wort melden. Von den anderen Fraktionen bekam die Ostbeauftragte Lob dafür, dass sie das Problem Fremdenfeindlichkeit offen angesprochen hat. Dies allein aber reiche nicht, kritisierte Susanna Karawanski von den Linken, denn
abgesehen davon, dass der Bericht das konstatiert, geht er nicht auf die vielfältigen Ursachen ein. Und es fehlt an einer Zukunftsperspektive. Wie und beziehungsweise was wollen Sie denn unternehmen, um das zu ändern? Und da muss ich sagen, da haben Sie in der Vergangenheit wirklich gepennt.
Nicht nur die Probleme beklagen, sondern mehr tun gegen Fremdenfeindlichkeit im Osten, wünscht sich auch die Grüne Katrin Göring-Eckardt.
Wenn wir deutsche Einheit ernst meinen, dann geht es auch um diejenigen, die erst kurze Zeit in diesem Land sind. Dann geht es darum, mit ihnen gemeinsam Demokratie zu bauen und aufzubauen, gegen Fremdenfeinde zu agieren und deutlich zu machen, das ist unser Land, das ist unsere Demokratie und wir werden sie verteidigen und gemeinsam auch mit den jetzt dazugekommenen gestalten.
Die Ostbeauftragte Gleike spricht in ihrem Einheitsbericht auch die wirtschaftlichen Probleme des Ostens an und warnt hier vor Schönfärberei. Immer noch hinke der Osten dem Westen wirtschaftlich hinterher. Trotzdem, so Gleike, könnten die Menschen im Osten stolz auf das sein, was sie in 26 Jahren Einheit erreicht haben. Die Wirtschaftsleistung Ostdeutschlands erreiche mittlerweile fast EU-Durchschnitt.
Lange wurde über die Zahlen gerätselt, wie viele Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen. Je nach politischer Gesinnung wurden immer neue Zahlen ins Gespräch gebracht. Heute hat Bundesinnenminister de Maizière das offizielle Zahlenwerk vorgestellt und für uns war Julia Barth mit dabei.
1,1 Millionen. Diese Zahl steht seit Januar für das Ausmaß der sogenannten Flüchtlingskrise. Dass im vergangenen Jahr aber tatsächlich gar nicht so viele Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind, hat Innenminister Thomas de Maizière seitdem immer wieder betont. Jetzt kann er Fakten liefern. 890.000 Flüchtlinge sind 2015 in Deutschland registriert worden.
Ich will keinen Zweifel daran lassen. Die Zahl von 890.000 ist dennoch sehr hoch.
Dass die Zahl zunächst noch höher war, liegt daran, dass die IT-Systeme von Bund und Ländern untereinander nicht vernetzt waren. So kam es zu zahlreichen Doppel- und Fehlerfassungen. In den letzten Monaten wurde eine bundesweite Kerndatenbank aufgesetzt, in der die Flüchtlinge zentral erfasst sind. Die meisten der 890.000 Neuankömmlinge sind inzwischen in der zentralen Datenbank mit Namen, Alter, Geschlecht, Herkunft und Bildungsstand erfasst. Allerdings nicht alle.
Rund 50.000 Schutzsuchende wurden zunächst ebenfalls registriert. Diese Menschen haben in der Folge ihr Asylverfahren aber nicht mehr weiter betrieben und dürften in der ganz überwiegenden Mehrheit weitergereist sein oder die Rückreise in ihr Herkunftsland angetreten haben.
Genau wissen kann das Innenministerium das nicht, aber für Thomas de Maizière spricht viel dafür, dass sie sich nicht mehr im Land aufhalten. Auch weil mit dem Ankunftsnachweis sichergestellt werde, dass Flüchtlinge keine Leistungen bekommen, ohne sich hier registriert zu haben. Diese Art Flüchtlingspass stellen die Behörden seit einigen Monaten für jeden Neuankömmling aus. Nach Ansicht des Innenministers nur eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung im Laufe des Jahres Klarheit, Transparenz, Stabilität und Ordnung geschaffen habe. Auch die Tatsache, dass die Zahl der Flüchtlinge deutlich zurückgegangen ist. In diesem Jahr bisher nur 210.000 registriert wurden, macht Thomas de Maizière zuversichtlich, dass die innen- und außenpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung wirken. Kritiker halten dagegen, dass vor allem das Schließen der Balkanroute dafür gesorgt habe, dass in diesem Jahr erheblich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen als 2015.
Oersdorf ist eine kleine Gemeinde nördlich von Hamburg, die heute bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Denn gestern Abend war der Bürgermeister mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen worden. Nur Stunden vor dem Angriff war ein Drohbrief eingegangen bei ihm mit den Worten: Wer nicht hören will, muss fühlen, und Oersdorf den Oersdorfern. Hintergrund könnten inzwischen allerdings überholte Planungen der Gemeinde sein, Flüchtlinge in einem Haus unterzubringen. Christian Wolf berichtet.
Am Nachmittag war Schleswig-Holstein Innenminister Stefan Stuth zu Besuch in Oersdorf. Der Minister verurteilte den Angriff auf den 61 Jahre alten Bürgermeister der Gemeinde.
Es ist richtig, dass wir heute hier alle gemeinsam versammelt sind, um deutlich zu machen, das darf in einer Zeit, auch in dieser Zeit, nicht passieren. Demokratie muss wehrhaft sein.
Festlegen, ob die Tat einen fremdenfeindlichen oder einen anderen Hintergrund hat, wollte sich der Minister aber nicht. Allerdings erhält die Gemeindevertretung seit Monaten Drohungen, weil mal geplant war, in einem Haus in dem Ort Flüchtlinge unterzubringen, was aber momentan wieder vom Tisch ist. Wegen der Drohungen ermittelt auch schon seit längerem der Staatsschutz. Zwei Sitzungen des Bauausschusses mussten sogar abgesagt werden, weil zuvor jeweils mit einer Bombe gedroht worden war. Aus diesem Grund waren gestern Abend auch Polizisten zum Schutz in Oersdorf. Die sechs Beamten durchsuchten auch Taschen am Eingang zum Gemeindehaus. Allerdings hatten die Beamten den Parkplatz nicht im Blick, wo der Angriff auf den Bürgermeister geschah. Ein Baum versperrte ihre Sicht. Heute Vormittag ging bei der Gemeinde eine weitere Drohung per E-Mail ein. Nach dem Angriff auf ihn befindet sich Bürgermeister Joachim Kepp Schuhe wieder auf dem Weg der Besserung. Er erlitt durch die gestrige Attacke eine leichte Gehirnerschütterung und muss noch im Krankenhaus behandelt werden. Schon bald soll er die Klinik aber wieder verlassen können.
Seine Vision vom Frieden in Nahost hat Shimon Peres im Leben nicht verwirklichen können. Er ist gestorben. Nun kamen bei seiner Beerdigung heute in Jerusalem die Kontrahenten, Palästinenser Präsident Abbas und Israels Regierungschef Netanyahu, zusammen, was wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist.
Avinu Malkeinu, unser Vater, unser König. Das Lied habe Shimon Peres an seine Kindheit erinnert, erklärte dessen Familie. Deshalb habe man es für die Trauerfeier ausgesucht. Peres starb mit 93 Jahren. Mit ihm wurde der letzte prominente Staatsgründer Israels beerdigt. Er liegt nun auf dem israelischen Nationalfriedhof, dem Herzlberg in Jerusalem, direkt neben dem Grab des ermordeten israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin. Eine der längsten Reden hielt am Vormittag US-Präsident Barack Obama. Der würdigte Peres Bemühungen für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Sogar nach Terroranschlägen, sogar nach wiederholten Rückschlägen am Verhandlungstisch, Shimon Peres blieb dabei. Die Palästinenser haben die gleiche Würde wie die Juden und müssen daher das gleiche Recht haben, sich selbst zu bestimmen. Peres glaubte, dass die zionistische Idee am besten beschützt ist, wenn die Palästinenser einen eigenen Staat haben. Heute wüssten alle, dass Peres' Traum vom Frieden nie in Erfüllung gegangen sei, so Obama. Shimon Peres hatte Anfang der 90er Jahre die Osloer Verträge unterstützt und dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Doch das Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern scheiterte. Zur Trauerfeier hatte Peres' Familie auch den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas eingeladen. Abbas und Israels Premier Benjamin Netanyahu hatten sich vor der Zeremonie die Hand gereicht. Das letzte offizielle Treffen der beiden liegt bereits Jahre zurück. Bei seiner Begrüßung nutzte der US-Präsident diesen seltenen Moment. Ich grüße Gäste aus aller Welt, auch Präsident Abbas. Seine Präsenz ist eine Erinnerung daran, dass der Frieden noch nicht erreicht ist. Die Arbeit von Shimon Peres liege nun in den Händen von Israels nächster Generation. Israels Premier Netanyahu erinnerte in seiner Rede daran, dass er und Peres politische Rivalen gewesen seien. Peres habe von links argumentiert, er von rechts. Am Ende hätten sie jedoch aufgrund der gleichen Überzeugung gehandelt, dem Streben nach Sicherheit für Israel. Politische Gespräche zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern wurden am Tag der Beerdigung von Shimon Peres nicht geführt. Kurz nach der Trauerfeier reiste US-Präsident Obama wieder ab.
Ein Bericht von Benjamin Hammer. Heute ist ein trauriger Jahrestag. Vor einem Jahr nämlich hat Russland in den Bürgerkrieg in Syrien eingegriffen. Die Bilanz von Menschenrechtlern: durch russische Luftangriffe sind fast 100.000 Menschen getötet worden. Die USA drohen Russland deshalb mit einem Abbruch der Kooperation in Syrien. Moskau nutzte den Jahrestag heute, um verbal zurückzuschlagen. Hermann Krause berichtet.
Heute zum Jahrestag des russischen Syrien-Einsatzes begannen die Fernsehnachrichten mit einer Warnmeldung.
Das russische Außenministerium ruft alle russischen Bürger, die sich im Ausland befinden, auf, vorsichtig zu sein. Es sind Provokationen von islamischen Organisationen, die überall in der Welt den Tag des Zorns ausgerufen haben, möglich. Moskau bittet Washington, wenn es Informationen über gegen Russland gerichtete Terrorakte gibt, diese sofort mitzuteilen.
Hinter dieser letzten Formulierung steckt ein erbitterter Streit, der zurzeit zwischen den Sprechern des russischen und des amerikanischen Außenamtes ausgetragen wird. So hatte der Sprecher des US-Departments John Kirby gesagt, sollte Russland die Gewalt in Syrien nicht stoppen, werden Extremisten das Vakuum ausnutzen, um russische Städte anzugreifen. Daraufhin die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.
Im Grunde genommen ist diese Erläuterung nicht anders zu verstehen als ein Aufruf. Wie wir sehen, richtet sie sich an die radikalsten Kräfte.
Damit unterstellt die Sprecherin indirekt, dass die Amerikaner mit ihrer Politik die Extremisten in Syrien unterstützen. Nach russischer Auffassung sei es den USA nämlich nicht gelungen, die gemäßigte Opposition herauszufiltern. Vielmehr habe sich diese zum Teil mit der Al-Nusra-Front verbündet. Zudem sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, dass Russland auch weiterhin Truppen in Leichensäcken nach Hause schicken und Ressourcen verlieren werde, vielleicht sogar Flugzeuge. Dazu die Sprecherin des russischen Außenamtes, Maria Sacharowa.
De facto, dem Zitat zufolge, wird uns vorgeworfen, wir sind schuld, dass die Extremisten in Syrien aktiver geworden sind. Aber gerade sie werden von den Amerikanern als gemäßigte, bewaffnete Opposition dargestellt.
Dieser undiplomatische Schlagabtausch zeigt, dass ein Jahr nach dem Beginn des russischen Einsatzes die Stimmung zwischen Russland und den USA auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet heute zum Beispiel, dass durch die russischen Luftangriffe fast 10.000 Menschen, darunter 3.400 Zivilisten, getötet worden seien.
Die Katastrophe von Syrien. Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Georg Schwarte.
Wir sollten uns nicht in Details verlieren. Was für ein grandios grauenhafter Satz. Da steht der syrische UN-Botschafter und sagt diesen einen Satz als Antwort auf die Frage, warum Syrien in Aleppo Zivilisten, Kinder bombardiert und tötet. Wir sollten uns nicht in Details verlieren. Aber es sind die Details, die einen Krieg zum Krieg machen. Bomben auf Krankenhäuser, bunkerbrechende Waffen auf Wohnhäuser, in deren Keller der Ostteil Aleppos seit Monaten haust. Menschen, die vor einer der letzten Bäckereien nach Brot anstehen und zerfetzt werden. Leichen, so grau wie der Staub, der mal die Metropole Aleppo war. Rebellen, die mit Benzin, Steinen und Nägeln gefüllte Gaskanister vom Ostteil Aleppos in den Westen schießen. Gestorben wird überall. Zu detailliert? Syriens UN-Botschafter möchte lieber über das Gesamtbild reden. Reden wir über das Gesamtbild. Russland und Iran zusammen mit Assad gegen Rebellen. Rebellen aufgerüstet von Amerikanern, Saudis, Kataris. Rebellen, die mit Terroristen kooperieren, freiwillig oder unfreiwillig. Al-Nusra ihre Waffen überlassen. Wer ist Rebell, wer Terrorist? Syriens UN-Botschafter hat auch hier eine Antwort. Alle seien Terroristen, wechselten, so sagt er es, ihre Namen wie Schlangen ihrer Häute. Auch Sprache kann grausam sein. Reden wir über das Gesamtbild. Putin, der den auf kleiner Flamme unerbittlich brennenden Syrienkrieg als Faustpfand nutzt für sein Gesamtbild einer Welt, in der Russland wieder an den Tisch will. Zurück zu den Großen, den Mächtigen, den Guten. Syrien, nicht Ziel, nur Mittel zum Zweck. Der Friedensnobelpreisträger Obama, der in 2 Monaten Geschichte sein wird und dessen Geschichte von den blutigen Details dieses Syrienkriegs verschattet bleibt, reden wir über das Gesamtbild. Ein Sicherheitsrat, der Grauen verwaltet, sich eingerichtet hat in der Empörungslyrik, längst zu leben lernte mit der Schande, diese Welt nicht sicherer machen zu können. Soweit das Gesamtbild. 30 Ärzte für 275.000 Menschen. Im Ostteil Aleppos. Ärzte, die im Lichtschein ihrer Mobiltelefone die Details zusammenflicken, in denen die Welt sich nicht verlieren soll. UN-Helfer, die weinen, weil sie nicht helfen dürfen, und weinen über die Helfer, die verbrannten im Bombenhagel, weil sie doch helfen wollten. Wir sollten uns nicht in Details verlieren. Auch Sprache kann grausam sein. Guernica, Sarajevo, Grozny, Aleppo. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber manchmal kommt sie offenbar in bösen Reimen daher.
Georg Schwarte kommentierte. Autokonzerne und Internetfirmen träumen schon lange von der schönen neuen Welt des automatisierten Fahrens. Doch was technisch möglich ist, wirft noch viele rechtliche und ethische Fragen auf, mit denen sich jetzt die Politik beschäftigt. Heute hat sich in Berlin zum ersten Mal eine Kommission getroffen, die Antworten auf schwierige Fragen finden soll. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Dagmar Pepping.
Unter Leitung des ehemaligen Verfassungsrichters Udo Di Fabio werden Juristen, Ingenieure, Ethiker, Vertreter der Automobilindustrie, des ADAC und des Verbraucherschutzverbandes die komplexen ethischen Fragen diskutieren. Eine schwierige Aufgabe, sagt der Top-Jurist Di Fabio. Als Beispiel verweist Di Fabio auf sogenannte Dilemmasituationen. Wie entscheidet sich ein automatisiertes System, wenn ein Unfall nicht mehr zu vermeiden ist? Wohin lenkt es?
Also wie priorisiert man, wenn man nur noch die Wahl hat, verschiedene Schäden in Kauf zu nehmen?
Der ehemalige Verfassungsrichter schüttelt über manche Diskussionen rund um solche Dilemmasituationen den Kopf.
Ob man vielleicht den Obdachlosen zuerst überfahren darf, ne? Oder den sozialen Nützlichen am Leben halten muss, sind abenteuerliche Diskussionen. Und ich glaube nicht, dass die Ethikkommission ernsthaft darüber wird diskutieren.
So sieht es auch Bundesverkehrsminister Dobrindt. Auf dem Weg zum automatisierten Fahren gelten zwei Grundsätze.
Der eine Grundsatz heißt, Sachschaden geht immer vor Personenschaden. Und ein weiterer Grundsatz heißt, es darf keine Klassifizierung von Personen geben.
Etwa durch Bordkameras, die Kinder beispielsweise von Rentnern unterscheiden und diese Information an den Autopiloten weitergeben. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 3000 Menschen im Straßenverkehr. Diese Zahl könnte durch die neue Computertechnik deutlich verringert werden, sagt der Kommissionsvorsitzende Di Fabio.
Aber um dieser Chance willen werden wir nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Menschen aufs Spiel setzen. Und schon haben wir eine der großen ethischen und rechtlichen Abwägungsfragen. Wie tarieren wir eigentlich eine selbstbestimmte Freiheit mit den Sicherheitsbedürfnissen der modernen Gesellschaft?
Ein Bericht mit ersten Ergebnissen soll im Sommer des kommenden Jahres, noch vor der Bundestagswahl, vorliegen. Parallel dazu bringt Verkehrsminister Dobrindt eine Änderung des Verkehrsrechts auf den Weg, um einen Rechtsrahmen für das automatisierte Fahren zu schaffen. Beispielsweise sollen sich Autofahrer abwenden können, um Zeitung zu lesen oder E-Mails zu schreiben, während der Computer übernimmt. Aber der Fahrer muss laut Gesetzentwurf ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit bewahren, um noch eingreifen zu können. Ebenfalls zu klären, Haftungsfragen, wenn das Auto die Kontrolle übernimmt. Der entsprechende Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr durch das Kabinett gehen.
Durchgesickert waren die radikalen Umbaupläne bei der Commerzbank schon vor einigen Tagen. Heute nun gab der Vorstand in Frankfurt am Main Details der Neuausrichtung bekannt. Und die Befürchtungen haben sich bestätigt. Viele Jobs werden gestrichen, vor allem in Deutschland. Vanessa Rennert berichtet.
Commerzbank-Chef Martin Zielke sagte, sein Unternehmen verdiene nicht genug Geld. Weil die Zinsen so niedrig sind, werde sich die Situation noch verschärfen. Neue Anbieter mit digitalen Finanzangeboten würden der Commerzbank zusätzlich Konkurrenz machen. Daher müssten die Kosten gesenkt und die Prozesse in der Bank digitalisiert werden. Beim Thema Digitalisierung ist Zielke optimistisch. Dadurch könnte die Commerzbank Kunden gewinnen und Marktanteile ausbauen. Das Geldhaus müsse sich zu einem digitalen Technologieunternehmen wandeln. Nachteil sei, dass solche Unternehmen weniger Mitarbeiter bräuchten. Die Entscheidung über den Stellenabbau sei ihm sehr schwer gefallen, sagte Martin Zielke. Die Commerzbank will die 9.600 Vollzeitstellen bis 2020 abbauen, möglichst sozialverträglich. Betriebsbedingte Kündigungen sind damit offenbar nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Digitalisierung werden aber auch neue Jobs entstehen, so die Commerzbank. Kern der Strategie ist zudem, dass die Bank künftig in zwei Segmente aufgespalten werden soll. In dem einen Bereich sollen Privatkunden und kleine Unternehmen betreut werden. Größere Firmenkunden und institutionelle Investoren sollen in dem anderen Bereich zusammengefasst werden.
In einer schweren Krise steckt auch die Deutsche Bank. Einst ein Symbol für deutsche Wirtschaftskraft, ist Deutschlands größtes Kreditinstitut zum Sorgenkind geworden. An den Finanzmärkten steigt die Nervosität. Über die Hintergründe berichtet Dieter Rieck.
Vertrauen ist der Anfang von allem. Das war einmal ein Werbespruch der Deutschen Bank. Vertrauen, besser mangelndes Vertrauen, ist nach Ansicht von Professor Zacharias Sautner von der Frankfurt School of Finance and Management heute ein Problem der Deutschen Bank.
Es gibt im Markt das Gefühl, dass die Stabilität der Bank nicht mehr 100% gewährleistet ist und daher muss alles unternommen werden, um das Vertrauen wiederherzustellen.
Für Carsten Sommerfeld vom Wertpapierhandelshaus Tradegate kann Vertrauen erst dann wieder entstehen, wenn die möglichen Strafen gegen die Deutsche Bank in den USA vom Tisch sind.
Man muss eben abwarten, wie hoch die Strafen sind und erst dann kann man sich eben um neue Investoren kümmern und das Geschäftsmodell neu aufstellen.
Für den Sturzflug der Deutschen Bankaktie macht Carsten Sommerfeld genau wie das Finanzinstitut selbst zusätzlich Spekulanten verantwortlich.
Die Akteure sind ganz klar ausgemacht. Sie kommen aus dem angelsächsischen Raum, aus England, aus Amerika und es wird im großen Stil gegen die Deutsche Bank spekuliert.
Sogenannte Hedgefonds wetten darauf, dass der Kurs der Deutschen Bankaktie weiter fällt. Die Krise der Deutschen Bank hat also verschiedene Ursachen. Nach Meinung von Carsten Sommerfeld belastet sie inzwischen jedoch den gesamten Aktienmarkt.
Wir können uns alle sehr gut an die Lehman-Krise erinnern, als das Bankhaus Lehman eben in Amerika pleite gegangen ist und nicht gestützt wurde. Und davor haben die Marktakteure eben weltweit Angst.
Angst, obwohl Deutsche Bankchef John Crine in einem Brief an die Mitarbeiter bekundete, wir sind und bleiben eine starke Bank. Wenn Zacharias Sautner von der Frankfurt School of Finance and Management auf die aktuellen Daten der Bank schaut, widerspricht er dem nicht einmal. Trotzdem gibt es für ihn eine dringende Notwendigkeit.
Es muss ganz massiv das Eigenkapital erhöht werden. Das heißt, man muss an den Markt gehen und muss alles offenlegen und sagen, wir brauchen neues Eigenkapital in großem Volumen, um gleichzuziehen mit den Eigenkapitalpositionen der Wettbewerber in Europa.
Und um einen stabilen Puffer für Strafen zu haben, die in den USA drohen.
Und diese Strafen könnten deutlich niedriger ausfallen als bisher befürchtet. Statt 14 Milliarden Dollar nur 5,4 Milliarden Dollar. Das jedenfalls berichten Nachrichtenagenturen. Großer Alarm vergangene Nacht in Bochum. Bei einem verheerenden Feuer in einem Krankenhaus sind 2 Menschen getötet worden, 7 schweben in Lebensgefahr. Insgesamt erlitten 16 Menschen nach offiziellen Angaben Verletzungen. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen in der Klinik Bergmannsheil. Aus Bochum berichtet Olaf Biernat.
Die Polizei hat damit begonnen, die Brandursache zu ermitteln. Die Beamten suchen nach Spuren und befragen Zeugen. Die Ermittler schließen dabei nicht aus, dass der Brand von einer Patientin gelegt worden sein könnte, die Selbstmord begehen wollte. Das Feuer war im Zimmer der 69 Jahre alten Frau im 6. Stock des Gebäudes ausgebrochen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, immer wieder lodern aber Glutnester auf. Deshalb will die Feuerwehr voraussichtlich noch bis Mitternacht eine Brandwache aufrechterhalten. Bei dem Großbrand waren 2 Menschen ums Leben gekommen, 16 Menschen wurden verletzt, 7 davon schweben in Lebensgefahr. Das Gebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, kann derzeit nicht benutzt werden. Patienten wurden auf andere Gebäude des Bergmannsheils und weitere Krankenhäuser verteilt.
Zeitungsverlage streiten seit Jahren mit der ARD um die Tagesschau-App. Es geht vor allem um die Frage, ob es sich bei den Inhalten dieser App für Smartphones und Tablets um ein presseähnliches Angebot handelt. Konkret geht es bei der Klage von 8 Zeitungsverlagen gegen die ARD und den NDR um das Tagesschau-App-Angebot vom 15. Juni 2011. Heute hat die Wettbewerbskammer des Landgerichts Köln in der Sache entschieden, zugunsten der Zeitungsverlage und gegen den Norddeutschen Rundfunk. Folgen für die heutige Gestaltung der Tagesschau-App sieht der NDR allerdings nicht. Jörg Pfuhl über das Urteil, seine Bedeutung und die Reaktionen.
Mittlerweile ist es 20 Jahre her, dass die Tagesschau mit einer eigenen Website an den Start ging. Als immer mehr Menschen begannen, sich über Smartphone zu informieren, entwickelte der Norddeutsche Rundfunk eine App, die Inhalte der Website fürs Smartphone optimiert. Den deutschen Zeitungsverlegern, bedrängt von Google, Facebook und Co., ist das ein Dorn im Auge. Sie wollen ihre Texte im Internet gerne verkaufen, da stört das kostenlose Angebot der Tagesschau. Mehr als 5 Jahre lang klagten die Verleger gegen den NDR. Die Tagesschau-App sei einer Zeitung zu ähnlich. Als Beweis legten sie dem Gericht Screenshots der App vom 15. Juni 2011 vor. Und in der Tat urteilte heute das Oberlandesgericht.
Das ist im Wesentlichen stehende Texte, in sich geschlossene Nachrichtentexte und zur Illustration Bilder enthielt. Deswegen hat der Senat es als presseähnlich eingestuft und die Verbreitung der App in dieser Form untersagt.
In dieser Form, sagt Gerichtssprecher Ingo Werner, das heißt in der Fassung vom 15. Juni 2011. Über die heutige Tagesschau-App habe das Gericht nicht zu entscheiden gehabt. Ein guter Tag für die Presse, sagt Dietmar Wolf, Hauptgeschäftsführer im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Er räumt ein, vor 5 Jahren sah die Smartphone-Welt noch anders aus. Aber er glaubt, mit den ausführlichen Urteilsgründen werde das Gericht den Öffentlich-Rechtlichen im Netz noch Fesseln anlegen.
Es werden sehr viele Kriterien drinstehen, aus denen klar hervorgeht, inwieweit nun die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Textbereich zurückzufahren sind. Und wir gehen davon aus, dass sie noch zurückzufahren sind.
Der für die Tagesschau-App zuständige Norddeutsche Rundfunk bezweifelt das. Die ganze Anmutung der App sei heute ganz anders als noch vor 5 Jahren, sagt NDR-Justiziar Michael Kühn.
Der Audio- und Videoanteil ist erheblich gestiegen, sodass wir derzeit davon ausgehen, dass es keine unmittelbaren Auswirkungen auf das heutige Angebot der Tagesschau-App und auch von tagesschau.de hat.
Einig sind sich Rundfunk, Verleger und Gerichte in einem Punkt. Die Tagesschau-App darf selbstverständlich auch Texte enthalten, auch viele und lange Texte, nämlich immer dann, wenn ein Artikel Bezug nimmt auf eine Fernsehsendung oder einen Hörfunkbeitrag.
Der Gesetzgeber hatte damals in die Begründung formuliert, Lesen sei eine Kulturtechnik, also sind wir auch nach Auffassung des OLG Köln hier nicht reduziert auf rein audiovisuelle oder Audioangebote.
So einen Sendungsbezug haben etwa 90% aller Inhalte der App. Der Streit geht also um gerade einmal 10%. Für die Beurteilung dieser 10% liefert das heutige Urteil zumindest eine Konkretisierung.
Das Experiment ist geglückt. Das Revival des italienischen Barockkomponisten Antonio Vivaldi durch den rund 300 Jahre jüngeren Rapper Mo Tripp. Gemeinsam mit dem WDR-Funkhausorchester hat Mo Tripp für das Crossover-Projekt Das Vivaldi-Experiment heute den Song Auserwählt auf die Bühne gebracht, zusammen mit jeder Menge Schülern, die einen riesigen virtuellen Chor bildeten.
Sie wollten mehr, die vielen 100 Schüler beim großen Abschlusskonzert.
Alle zusammen jetzt, 3, 2, 1. Der Moment ist aufzustehen, heute geht in den Schein. Hast keine Zeit, um ein Leben zu sein.
Antonio Vivaldi und Deutschrapper Mo Tripp, ein Mix, der vielleicht auch Vivaldi selber zum Staunen gebracht hätte.
Ich habe mich gefragt, ob er sich eben im Grab umgedreht hat oder ob er vielleicht zufrieden aus dem Himmel zu uns runtergeguckt hat und gesagt hat, das war schön. Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass die Intention oder das Ziel am Ende ist dasselbe. Wir wollen gehört werden, wir wollen unser Innerstes nach außen tragen. Die einen machen das mit der Violine und die anderen mit Worten, aber wir tun eigentlich dasselbe.
Rapper Mo Tripp hatte Songtexte geschrieben zu Musik von Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten, extra für das Vivaldi-Experiment im Rahmen des Musikvermittlungsprojektes Ein ARD-Konzert macht Schule, an dem sich neben dem WDR auch die anderen ARD-Anstalten beteiligt haben. Mit dem Ziel, junge Menschen an Musik heranzuführen, vor allem an klassische Musik. Für Stargeigerin Mariella Haubs ein gelungenes Projekt.
Das hoffe ich. Ich hoffe, dass sie auch inspiriert sind, wirklich alle möglichen von Musik anzuhören. Also ich finde, nur Klassik hören ist auch nicht gut, aber dass man einfach offen ist für alle Art Musik und alle Art Kunst. Und ich hoffe, dass wir sie ein bisschen inspiriert haben, wirklich offen zu sein für alles Mögliche, was es so gibt.
Die Schüler und Lehrer beim Abschlusskonzert konnten jedenfalls überzeugt werden. Vom WDR-Funkhausorchester, von Violinistin Mariella Haubs und von Rapper Mo Tripp.
Also früher habe ich so gedacht, ja, das ist ja eigentlich ziemlich langweilig, aber jetzt schon ziemlich cool.
Ich finde das sehr schön, dass von Mo Tripp die Musik gemischt ist. Ich finde, das passt sehr gut zusammen und ja, ich hätte das nicht gedacht, dass so gut zusammenpasst.
Also ich glaube, dass vielleicht Schüler jetzt auch eher begeistert sind, sich mal oder interessiert sind, Klassik sich anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen, wo vorher, sage ich mal, eher vielleicht war Klassik, nee, danke.
Hunderte von Schulen aus ganz Deutschland haben mitgemacht, haben mit Vivaldis Musik experimentiert, teilweise sogar mit prominenter Unterstützung. Rapper Mo Tripp war durch die Klassenzimmer des Landes getourt, hatte Rap-Workshops gegeben und die Schüler persönlich motiviert.
Ich glaube, ich habe so ziemlich dasselbe erlebt wie die ganzen Schüler heute. Anfängliche Skepsis vor alter, vielleicht gefühlt langweiliger Musik. Umzuwandeln in Liebe für all das, weil das macht sehr viel Spaß. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es für die Schüler kaum ein Unterschied, ob sie einen modernen Rap-Beat hören oder einen Vivaldi-Beat. Das macht Spaß, das geht ins Herz rein und ich bin ganz froh, wenn die Schüler Spaß heute hatten und was mitnehmen können.
Nämlich noch viel, viel mehr als die gewünschte Zugabe.
Daniela Müllenborn berichtete. Das Echo des Tages können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend noch, wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.